Ja, meine Damen und Herren, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie nervös ich bin. Wenn ich irgendwie eine Oper auswendig dirigieren muss, bin ich nicht nervös, aber heute, weil im Grunde stehe ich am total falschen Platz. Ich habe auch nachdem ich angefragt wurde, habe ich vorgegarnt, dass ich ein kompletter Agnostiker bin und im Grunde gar nicht hier stehen sollte. Trotzdem wurde mir gesagt, es sei okay. In der Tradition, in der ich groß geworden bin, könnten Sie mich dann steinigen, wenn Sie unzufrieden mit mir sind. Aber mir wurde schon zugesagt, es gibt keine Steine. Also von dem her ist alles irgendwie gut. Vielleicht noch zu meiner Person. Ich bin sehr, sehr, sehr religiös erzogen worden. So, besser? Wunderbar. Danke. Genau, ich bin sehr, sehr religiös erzogen worden. In meiner Kindheit wurde mit uns gebetet und nach jedem Essen wurde in der Bibel gelesen. Das waren, sagen wir, 5 Minuten nach jedem Essen. Ich habe mir das spaßeshalber heute Nachmittag mal kurz ausgerechnet. Das wären dann am Tag 15 Minuten, ich muss das ablesen. Pro Woche wären das 85 Minuten, im Monat 7,5 Stunden, im Jahr 91,25 Stunden. Sagen wir, es hat bis zum 15. Lebensjahr gedauert, dann waren es 1369 Stunden, die mir die Bibel vorgelesen wurde. Wenn man das übersetzt in 40 Stunden Arbeitswochen, wären das 34 Arbeitswochen, die mir aus der Bibel vorgelesen wurde. Also von dem her habe ich eine gewisse, würde ich mal sagen, so eine laienhafte Kompetenz, die mich vielleicht doch berechtigt, hier zu stehen. Aber das Schlimme ist, dass ich seit 44 Jahren im Grunde nicht mehr in der Bibel gelesen habe. Weil mit 16 Jahren, das muss vielleicht irgendwie auch gesagt werden, hatte ich ein Erlebnis, dass ich mich auf einen Stein gesetzt habe und habe mit Gott geredet und habe ihm gesagt, irgendwie habe ich Schwierigkeiten mit dir, irgendwie spüre ich dich nicht, irgendwie passt das alles irgendwie nicht zu mir. Ich bleibe jetzt bis Sonnenuntergang da auf diesem Stein sitzen. Wenn irgendetwas passiert, es kann ein Säuseln sein, es kann irgendetwas sein, dass ich dich spüre, dann gehe ich dieser Idee nach. Und wenn ich bis Sonnenuntergang nichts spüre, dann wird es nichts. Ich habe einen Sonnenbrand gekriegt. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen war. Genau, aber das, was damals, was mich sehr, sehr bewegt hat, das war, wenn man das in eine Weltreise, ich bin in dem Sinn vielleicht neunmal um die Welt gesegelt mit diesen Geschichten, gab es unglaublich spannende Geschichten. Es gab die Geschichten der Stammväter, es gab die Geschichte von Josua, von den Richtern, von den Königen. Das waren quasi die Berge, die Schluchten, die Safari, die ich gemacht habe als Kind. Es gab dann die lieblichen Landschaften, so wie ein bisschen die Goldene Aue, das waren so die Psalmen, die Sprüche. Es gab dann aber auch die Wüste Gobi, wo für mich als Kind gar nichts ging. Und das war dann gleich zu Beginn, war das irgendwie die Aufzählung der Stammväter. Dann ist der gekommen, der wurde 189 Jahre alt und dann ist er gestorben, Lebenszeit. Okay, das musste ich als Kind alles über mich, Jeremiaden waren mir auch ganz schlimm. Meine Lieblingsgeschichte war die Geschichte von König David. Weil mit dem konnte ich mich super identifizieren. Das war ein kleiner Hirte, unbedeutend. Und der wurde auserwählt. Ich habe mir immer gewünscht, ich könnte auserwählt sein. Und danach hat er mit Musik, was mir so sehr am Herzen liegt, hat er den König Saul beruhigt. Das ist die Kraft der Musik in dieser Geschichte. Er hatte ganz viel Mist gebaut im Leben. Und das ging mir auch ein bisschen so. Und ihm wurde vergeben. Also ich fand, dass ich mir ein total cooler Typ. Ein krasser Sünder, aber er hat es irgendwie gut gemacht. Und wenn ich jetzt irgendwie nach dieser Vorerfahrung hier vorhin stehe und über die Geschichte von Noah nachdenke, unterscheidet die sich komplett von dem, was ich früher als Kind verstanden habe. Als Kind habe ich verstanden, es gibt einen gerechten Gott, der straft die Bösen und der errettet die Guten. Ich habe verstanden, Gott gibt uns Gesetze. Er sagt, etwas Schlimmes kommt auf dich zu, bau eine Arche. Wenn du das tust, was ich dir sage, und dran, wenn du gottgerecht gelebt hast, wirst du errettet und dann baust du die Arche nach meinen Gesetzen und dann geht alles gut. Noah steigt ein und alles ist gut. So habe ich das verstanden. Übrigens, Gott hat ihm sogar die Ausmaße der Arche, hat ihm gesagt, es muss 150 Meter lang sein, 30 Meter breit, 15 Meter hoch. Lustigerweise hatte Gott so eine Vorliebe für Maße, denn später hat er auch den Tempel, genau die Maße, da kann man es irgendwie noch verstehen, oder die Bundeslade, das war ja sein Haus, dass er dann gesagt hat, okay, mein Haus, das will ich, dass es so gebaut wird, wie ich will, nämlich so und so lang, aber dass er auch bei der Arche so genau war, also auf alle Fälle. Genau, und dann wird irgendwie gerettet, wer gerettet zu, wo es sich lohnt, dass der gerettet wird. Und das hat mich natürlich irgendwie inspiriert, brav zu sein. Und was ich auch gelernt habe da, Gott lässt die Welt wieder auferstehen. Er lässt sie wieder erblühen, quasi nach der Katastrophe, nach dem Tod. Er rettet er und lässt das wieder alles auferstehen und wieder blühen. Was ich auch verstanden habe, war dieser unglaubliche Friedensbund, den Gott schließt mit Noah und mit all seinen Nachkommen. Und das, was ich am schönsten, am allerschönsten fand, war der Regenbogen, das Zeichen des Friedens. Und jedes Mal, wenn mein Vater einen Regenbogen gesehen hat, danach hat er uns gesagt, uns Kindern, guck, das ist das Zeichen des ewigen Friedens zwischen Gott und dem Menschen. Und da gibt es auch wie in der jüdischen Tradition, da gibt es ganz viele Segenssprüche, Brachot heißen die. Da gibt es auch einen Segensspruch auf dem Regenbogen, den lese ich ab. Gesegnet seist du ewiger, unser Gott, König der Welt, der des Bundes gedenkt, treu den Bund hält und sein Wort erfüllt. Jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen gesehen haben, hat man diesen Segensspruch gesagt. Es gibt übrigens auch in diesen vielen Brachots, gibt es auch Segenssprüche für, wenn man einen Elefanten sieht oder mal einen Affen oder so. Also es gibt im Judentum für alles, was man sieht, gibt es einen schönen Segensspruch. Genau. Jetzt, wenn es Ihnen zu viel wird, gehen Sie einfach raus und trinken Sie einen Schluck Wasser. Wie ich heute diese Geschichte sehe und lese, wenn ich sie auf mich wirken lasse, Herr Leinhold hat es schon gesagt, das ist eine alte Erzählung, wenn ich sie heute sehe und ich würde mir vorstellen, jemand erzählt in einem Gerichtsprozess diese Geschichte und sie wird auf Glaubwürdigkeit untersucht. Dann gibt es unfassbar viele Punkte, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ich will es Ihnen ganz kurz einfach nur. Gott sagt, das steht am Anfang des 6. Kapitels, steht, dass der Mensch auf eine Lebenszeit von 120 Jahren begrenzt wird. Dann heißt es, Methusalem wurde 969 Jahre alt, Noah wurde 950 Jahre alt. Und jetzt fragt der Richter, der Zeuge, wie bringen Sie das übereinander? Dann wird es irgendwie schon knifflig. Jetzt gibt es die These, dass das immer geteilt werden muss durch 12, weil das Monate gewesen sind. Wenn man das dann liest, das klingt irgendwie sehr, sehr plausibel, dann heißt es, dann wären Methusalem 80 Jahre und der Sem zum Beispiel 50 Jahre, das wäre auch schon relativ alt. Aber dann steht der Ururenkel Noahs, der Schelach, das muss ich wieder ablesen, zeugte mit 30 seinen ersten Sohn. Und wenn man das durch 12 rechnet, dann hätte er mit 2,5 Jahren hätte er seinen Sohn gezeugt. Also irgendwie, das stimmt übrigens nicht, das ist irgendwie auch total nett, dass Noah mit 500 Jahren seinen ersten Sohn gezeugt hat. Ich dachte immer, Charlie Chaplin mit seinen 73 Jahren war alt, aber wenn man dann sieht, Noah, der hat da den Rekord absolut gebrochen. Wenn man dann weiter irgendwie quasi diese Geschichte, diese Zeugenaussage irgendwie durchgeht, dann hieß es, Gott hat Noah gesagt, du bringst 7 Paare von reinen Tieren und ein Paar von unreinen Tieren. Und dann steht, Noah hat genau das gemacht, was Gott von ihm wollte. Später heißt es dann aber immer, es hat nur ein Paar von jedem gegeben. Also das heißt, hat Gott seinen Befehl nicht gut ausgedrückt, hat Noah nicht zugehört oder gibt es ein Problem mit der Geschichtenerzählung? Dann heißt es weiter, einfach nur ganz kurz fürs Protokoll, dass da Essen und Trinken mitgenommen werden soll. Nämlich für die Menschen natürlich, das waren an der Zahl waren es 8 und für alle Tiere. Und dann denke ich mir, wenn jetzt alle Tiere was zu essen kriegen, es gab bestimmt 2 Löwen, 2 Panther, 2 Leoparden und insgesamt hat die Arche war ungefähr ein Jahr lang auf dem Wasser, dann stelle ich mir vor, die essen alle 5 Tage eine Antilope. Das heißt, es müssten noch 80 Antilopen, müssten noch für jedes einzelne Raubtier mitgenommen worden sein. irgendwie weiß, ich weiß nicht. Wenn es dann irgendwie darum geht, um die Meteorologie, es hieß, es hat 40 Tage geregnet und 150 Tage stieg aber die Flut. Ich weiß nicht. Die Zeitschiene ist sehr, sehr verworren. Das ist natürlich eben das, was schon angesprochen wird, das Unglaubwürdigste an dieser Zeugenaussage, sind, dass alle Berge der Erde bedeckt waren. Dann frage ich mich auch, oder vielleicht fragt der Richter den Zeugen, sagen Sie mal, die ganze Welt sollte irgendwie zerstört werden, außer diese Außerwelten. Was war mit den Fischen? Waren die besser? Waren die moralisch gerechter? Eine Fliege kann niemandem was zuleide tun. Warum hat die den Tod verdient, aber die Fische nicht? Okay, wie auch immer. Also genau neben dieser Unglaubwürdigkeit der Zeugenaussage, sage ich mal so, lese ich diese Geschichte. Jetzt könnten wir wieder aktuell werden zum Konflikt, der in Israel und in Palästina herrscht. Lese ich den als maximale Katastrophe. Eine Brutalität, unfassbar. Es ist kein Genozid, ich würde jetzt im Zusammenhang mit Israel und Palästina auch nicht von einem Genozid reden, es ist nicht mal nur ein Genozid, es ist ein Panozid. Das heißt, die ganze Erde wird vernichtet. Wenn man sich das vorstellt, das ist doch unfassbar. Und dann fragt man sich, waren wirklich alle Menschen schlecht, außer Noah? Und seine drei Kinder, seine Frau und seine drei Schwiegertöchter, scheint mir sehr unwahrscheinlich. Und dann frage ich mich, war Noah tatsächlich so gut? Später wird erzählt, dass er sich total und komplett betrunken hat. Da fragt man sich, also ich weiß jetzt nicht, ob das so gottgefällig ist. Genau, dann ist eben auch die Frage, wer hat die Tiere ausgewählt? Jetzt wurde also Noah, seine Frau, seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter wurden ausgewählt. Welcher Löwe war der beste von den allen Löwen? Wer hat verdient zu überleben? Also wo man irgendwie hinguckt, über diese Willkür will ich auch später dann irgendwie noch reden. Ein anderes großes Thema, was mich, wenn ich diese Geschichte lese, als, wie gesagt, Sie können jederzeit rausgehen, wenn es Ihnen so viel wird, da geht es mir um die Unfehlbarkeit Gottes. Wenn wir lesen im Kapitel 6, 5, 6 und 7, er hat bereut, die Menschen gemacht zu haben. Wenn Gott unfehlbar wäre, dann hätte er damit rechnen müssen, das hat er auch getan. Es gab den Sündenfall im Schweiß, seh deines Angesichts sollst du dein Brot. Also er wusste es. Wie kommt es, dass es ihn plötzlich gereut hat? Dass er plötzlich gesagt hat von einem Tag auf den anderen, ich bringe die Sintflut. Das andere ist dann, was dann sofort danach kommt, ist im Grunde die Willkür. Das heißt, am Anfang sagt er, die Menschen sind so schlecht, ich will sie alle vernichten. Der Einzige, der gut ist, ist Noah und seine Kernfamilie. Zum Schluss der Sintflut sagt er, ich weiß, die Menschen sind schlecht, aber ich werde Noah retten und sie sollen weitermachen. Da denke ich mir, das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Also, was ist das für eine Willkür, dass er sagt, unter denselben Voraussetzungen, jetzt lege ich alle um, jetzt dürfen sie wieder leben. Und da in dieser, parallel zu dieser Willkürgeschichte, tut sich eine ganz neue Frage für mich auf. Wenn wir davon ausgehen, dass es zwei Modelle gibt. Es gibt das Modell zu denken, es gibt einen Gott und wir versuchen, diesen Gott annähernd zu verstehen, zu fassen. Das andere Modell des Agnostiker ist, es gibt keinen Gott, aber der Mensch hat das Bedürfnis, sich einen Gott auszudenken und er macht ihn quasi zu seinem Ebenbild, nicht umgekehrt. Und wenn man von diesem Modell ausgeht, dann ist es so, dass diese patriarchalen, diese Willkür, diese patriarchalen Strukturen im Grunde allumfassend sind. Das heißt, Gott hat jederzeit, wie die Väter damals in diesen patriarchalen Strukturen, die hatten jederzeit die Möglichkeit zu sagen, heute entscheide ich mich so, morgen entscheide ich mich so. Die patriarchale Struktur hat gemacht, dass die Unfehlbarkeit niemals angezweifelt werden durfte, über die Kraft des Patriarchats. Und diese Situation setzt sich später fort in Noahs Geschichte dann wieder. Noah, ich habe es vorhin angedeutet, war sturzbetrunken. Dann kommt sein mittlerer Sohn, sieht ihn, ist total ratlos. Er geht raus zu seinen Brüdern und sagt, da drin liegt unser Vater, der Patriarch, der quasi Gott, liegt da am Boden und ist total entblößt, nackt, schwach. Was sollen wir tun? Okay, die anderen zwei Brüder, die drehen sich um, nehmen ein Tuch und ohne zu gucken, decken sie die Scham, die Angreifbarkeit, die Verletzlichkeit dieses Patriarchen, des Vaters, des Gottes zu. Okay, Noah erwacht aus seinem Rausch, lässt sich die Geschichte erzählen und verflucht den mittleren Sohn, weil er ihn nackt gesehen hat und entblößt. Und segnet die anderen zwei, die ihm quasi diese Blöße nicht offenbart haben, beziehungsweise wieder zugedeckt haben. Und das ist irgendwie krass, diese Willkür, dass der Vater, der Patriarch, der Gott, dann einfach sagt, heute so, morgen so. Du hast das gemacht, du hast das. Und das, finde ich, in dieser Geschichte ist das total, also es ist wirklich unfassbar. Okay. Wenn Sie ihn zu viel wert unterbrechen, das will ich einfach, okay? Das Gott macht ein Versprechen. Er macht einen Bund. Er sagt, ich werde das nie wieder tun. Wenn wir davon ausgehen, dass das einfach eine Flut von apokalyptischem Ausmaß war, sagen wir, so weit wie die Menschen gucken, denken, so weit wie sie es wissen konnten, sagen wir, so groß wie Deutschland, oder? Okay, dann sagt Gott, ich werde das nie wieder tun. Jetzt gab es 2022 eine Flutkatastrophe in Pakistan. Pakistan ist dreimal so groß wie Deutschland, 2,5 bis 3-mal so groß wie Deutschland. Und mehr als ein Drittel des Landes war überflutet. Gott hat uns versprochen, er bringt nie wieder so eine Flut über uns. Ist doch krass. Wenn wir nachher haben das Versprechen des Bundes, es wird noch schlimmer, aber ich tröste Sie gleich wieder. Okay? Es gibt ein Versprechen, ein Schwur, eidesstattliche Erklärungen von Gott. Er hat den Bund geschlossen. Nicht nur den Bund damals mit Noah, er hat ihn auch geschlossen mit Abraham, er hat ihn geschlossen mit dem Volk Israel. Und ich lese ihn aus Jesaja Kapitel 43, Vers 1 bis 3. Diese Stelle kennen Sie super gut, weil sie ist im Grunde wunderschön. Sie ist Trost, sie ist Erbauung, sie ist Hoffnung. Das ist das Versprechen von Gott. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Nach 2000 Jahren, nach diesem Versprechen, kam der Holocaust. Ich kriege die Tränen in die Augen. Aber das Schöne für mich neben all diesen Katastrophen, die diese Geschichte ausdrückt, das ist, dass Wurzeln des Patriarchats hier hineingelegt sind, dass das Schwarz-Weiß-Denken zwischen unreinen, reinen Tieren, guten Menschen, bösen Menschen, die Kausalität zwischen guter Tat und Glück und schlechter Tat und Fluch, Vernichtung und Tod, das Prinzip der Suprematie, das heißt, dass der mittlere Sohn verdammt wird und die anderen werden gesegnet. Die Gesegneten sollen herrschen über den Knecht, der das Böse getan hat. die Legalisierung im Grunde des Rassismus, die alles in dieser Geschichte steht, das, was für mich im Grunde so viele Geschichten in der Bibel ausmachen, ist die Kraft der Sprache, die Weisheit, die Güte, die Sinnbildhaftigkeit dieser Geschichten. Und das ist im Grunde das, was wir mitnehmen sollten. Finde ich jedes Mal, wenn man die Bibel liest, obwohl ich ein totaler Agnostiker ist. Eine wunderschöne Geschichte ist, die hilft uns, die Kinder erziehen. Da hat Elias, der hatte eine wunderbare Glatze, der wurde von Kindern ausgelacht. Danach hat er zu Gott gebetet, der hat zwei Bären geschickt und die haben die Kinder aufgefressen. Jedes Mal, wenn meine Kinder in mir Mist gebaut haben, habe ich gedacht, das ist doch mal eine gute... Nein, okay, Scherz. Es gibt so wunderbare Geschichten, die im Grunde für mich, obwohl ich so gar nicht glauben kann, so viel Kraft haben. Das ist zum Beispiel, dass, wenn Jesus auf dem Wasser geht, dass im Grunde der Glaube, dass die Kraft des Glaubens wirklich so viel bewegen kann und das Positive, das Unmögliche schaffen kann. Wenn ich an die Hoffnung denke, dass die Israeliten 40 Jahre durch diese blöde Wüste latschen und die Hoffnung im Grunde, okay, manchmal verlieren sie die Hoffnung, gebe ich zu, aber im Grunde trotzdem an dieser Hoffnung festhalten, irgendwann ins Gelobte zu kommen. Wenn ich daran denke, an die Liebe zwischen zum Beispiel meinem Lieblingsmenschen aus der Bibel, den David, und seinem Freund, dem Königssohn Jonathan. Wenn ich daran denke, an die Musik, wieder bei David, wie die Musik auch über die Psalmen die Menschen tröstet. Wenn ich weiter daran denke, an die Vergebung. Das sind alles so große, exemplarische Themen, die im Grunde, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, so unfassbar viel Kraft geben können. Wenn ich daran denke, an die Bergpredigt, wenn ich, wie gesagt, an die Psalmen denke, an die 1000 Segnungen, die ganz unabhängig von Glaube sein können, wenn ich an das Vaterunser denke, wenn ich mir das übersetze, das ist Balsam, auch als Agnostiker, wenn ich an Korinther 13 denke, ich muss es ganz kurz ablesen, dass ich keinen Fehler mache, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ist doch ein Hammer. Und wenn ich jetzt daran denke, was mir die Geschichte von Noah sagt, ich mag Rettungsgeschichten. Ich mag diese Situation, dass man gerettet werden kann. Dass Noah gerettet wurde. Vergessen wir mal die Milliarden von Toten, die daneben liegen. Aber diese Idee, gerettet werden zu können, finde ich großartig. Es mag schlimmer aussehen, aber es gibt immer die Möglichkeit einer Rettung. Ob sie jetzt von außen kommt, von innen oder für bestimmt viele von ihnen von Gott, ist total irrelevant dann zum Beispiel. Was ich aus der Geschichte von Noah lese, wenn jemand einen guten Rat hat, zum Beispiel, es kommt eine Flut, bau mal eine Arche, dann ist es ja immer sehr, sehr sinnvoll, auf diesen Rat zu hören. Also von dem her, das nehme ich auch aus dieser Geschichte, hör mal den Menschen gut zu und wenn sie einen guten Rat haben. Das, was mich beeindruckt, auch an dieser Geschichte, ist dieses Prinzip von Safe House. Das heißt, es gibt einen Ort, den man aufsuchen kann und der, wo man wirklich geschützt ist. Und wieder, was man glaubt, ob man glaubt, ist im Grunde fast nicht so wichtig, sondern dass man weiß, wo man dieses Safe House hat. Dass man weiß, wo werde ich beschützt. Und in dieser Geschichte von Noah heißt es ganz zum Schluss, sie stiegen ein und Gott machte die Türe zu. Dieses Beschütztsein ist einfach etwas vom Größten, was ich mir vorstellen kann, was es im Leben geben kann. Und das, was ich auch aus dieser Geschichte jeden Tag fast mitnehme, ist diese Friedenstaube. Ich sehe Tauben in Nordhausen, im Dorf, wo ich in Bayern wohne, und die machen den ganzen Platz voll. Und ich ärgere mich immer spontan drüber. Und dann denke ich immer an die Friedenstaube, und denkt, das ist eine Nachfahrin, diese Taube, die die gerade auf die Zeitung gemacht hat, ist eine Nachfahrin dieser Friedenstaube von Noah. Also sei mal nett zu ihr. Das ist das, was ich alles so mitnehme aus dieser Geschichte. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich viel mehr von mir erzählt habe und von meinen Zweifeln, von meinen Schwierigkeiten, aber im Grunde trotzdem so viel aus diesem Buch der Bücher ziehe. Ich danke Ihnen, dass Sie nicht rausgegangen sind und keine Steine gefunden haben.